Wir feiern das Abendmahl miteinander. Ich hatte die Woche schon die Gelegenheit, Mittwochmorgen auf der süddeutschen Tagung für Hauptamtliche in der Region Süd, Hagenau in Wertach. Dabei hatten wir vor allen Dingen eine Frage vor uns, anhand dessen, was Jesus gesagt hat. Denkt an mich, wenn ihr von diesem Brot esst, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, dann tut das zu meinem Gedächtnis. Aber an welchen Jesus denken wir denn? Was haben wir denn vor Augen, wenn wir sein Mahl feiern? Wir könnten an den leidenden Gottesknecht denken, ausgeliefert, preisgegeben, gequält, verspottet, unsäglich erniedrigt. Und wenn ich an den denke, dann denke ich manchmal, Ralf, was hast du eigentlich für Ansprüche? Und was hast du eigentlich für Probleme? Und was ist eigentlich so dein Anliegen? Ich könnte auch weiterdenken, dass er da so hängt, das habe letztlich ich angerichtet. Das ist eine Folge meiner Sünde. Ich könnte anfangen, mich mit Schuldgefühlen auch zu belasten. An welchen Jesus denkst du denn? Vielleicht an den, der einem so unsäglich nahe kommen kann. Was hat er für eine Sanftmut an den Tag gelegt? Im Umgang mit der Frau am Jakobsbrunnen oder mit der blutflüssigen Frau oder mit Martha. Oder auch mit dem Zachäus? Wie hat er einen Thomas behandelt? Und wie ist er mit Petrus umgegangen? Welch eine Sanftmut und gleichzeitig wie majestätisch ist er dabei? Ohne dass es jemanden verschreckt oder verscheucht. Manchmal wird etwas abfällig von Leuten gesprochen, die so einen Kuschel-Jesus haben. Aber er ist wirklich nahbar. Gerade an diesem letzten Abend hat Johannes sich an ihn gelehnt und hat ihn gefragt, wer ist es denn, der dich verrät? Und Jesus hat dann tatsächlich den Verräter entlarvt. Denkt an mich. Ich möchte Jesus heute noch ganz anders sehen, anhand dessen, was der Apostel Johannes mit ihm erlebt hat und in der Offenbarung beschreibt. Das ist eine sehr besondere Situation gewesen. Er war auf einer Art Gefängnisinsel Patmos in Verbannung, weil man ihn mundtot machen und aus dem Verkehr ziehen wollte. Und an einem schönen Sonntag hat er ein besonderes Erlebnis mit dem Heiligen Geist gehabt und erst eine Vision und dann eine ganze Reihe von Visionen. Und man kann diesen ersten Teil so überschreiben. Schau mal, wer da spricht. Ich lese uns die entsprechenden Verse aus Offenbarung 1 ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, in der Königsherrschaft und im standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme laut wie eine Posaune. Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich die Stimme erblicken wollte, die zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen gleich einem Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand bis auf die Füße und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter ist: Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wer spricht? Jesus. Was Johannes natürlich nicht sofort weiß, das wissen wir, nachdem wir es gelesen haben. Er ist es. Und es ist eine Vision. Das heißt nicht, Jesus sieht so aus, sondern so zeigt er sich. So gibt er sich zu erkennen. Und was er da über sich sagt, das kann man versuchen zu sortieren, machen wir auch, aber man kann es gar nicht komplett auseinanderklamüsern. Es hängt alles zusammen. Er ist der Herr über alle, wahrer Gott und wahrer Mensch und der Aufrichter der Gemeinde. Der Herr über alle. Der geht herum inmitten von goldenen Leuchtern. Die Leute damals konnten dabei an Zeremonien denken, bei denen der Kaiser verehrt wurde. Die haben da immer mehr nachgelegt und sich für göttlich gehalten und das auch immer strenger eingefordert, dass man sie göttlich verehrt. Und um solche Leute zu feiern, wurden wirklich tolle Leuchter aufgestellt. Jesus geht inmitten von solchen Leuchtern. Er ist derjenige, dem zu huldigen ist, dem man zu feiern hat. Sieben Leuchter. Als Symbol des Judentums gilt seit der Zerstörung des Tempels der siebenarmige Leuchter. Aber hier sind jetzt sieben einzelne goldene Leuchter. Es ist die Gemeinde Jesu, die Gott dient und ihn verherrlicht. Er ist gewandet, ganz in Weiß und mit goldenem Brustgürtel als hoher Priester. Weißes Haar, weißes Gesicht. Er erinnert an eine Menschensohngestalt aus dem Buch Daniel. Da ist er der Richter über die Welt und über die Weltreiche, der hoch erhaben ist über alle und alles. Jesus zeigt sich mit Augen wie Feuerflammen. Die durchdringen alles. Seine Stimme ist wie das Rauschen von Wassermassen. Dieser Stimme widerspricht keiner. Dagegen tönt keiner an. Aus seinem Munde geht ein zweischneidiges Schwert hervor. Symbol für seinen Richterspruch. Glasklar trifft er seine Entscheidungen. Unwiderruflich, von ihm geht ein letztgültiges Urteil aus. Füße wie glühendes Golderz. Ich fand die Erscheinung dann besonders schwierig, spätestens da. Aber wenn man sich vorstellt, Verurteilten wurde der Fuß in den Nacken gestellt, dann heißt das hier, unter seinen Füßen wird wirklich alles zu Asche. Was er verurteilt, ist wirklich weg. Sein Gesicht strahlt wie die Sonne. Göttlicher geht's nicht. Und das ist natürlich kein Wunder, dass Johannes umfällt wie tot. Kein Hallo Jesus, schön dich wiederzusehen. Ich schau dir mal ins Gesicht und werde jetzt hier schnell aufgebaut. Nein, vor ihm kann man wirklich nur niederfallen. Jesus spricht dann und er wird's besonders dicht. Ich bin lebendig. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das erweist ihn in einer Weise als Herr, ja, mehr als alles andere. Das übertrifft alles. Menschliche Machthaber sterben. Es gab so viele, die Menschen gnadenlos in den Tod geschickt haben. Und welche Massen? Sie haben sich Macht angemaßt und vielleicht gedacht, der Tod sei auf diese Weise in ihrer Verfügungsgewalt. Ist aber nicht. Und wenn sie noch so bombastisch waren und noch so skrupellos, sie sind alle gestorben. Und es werden alle sterben. Und ob sie in einer Pyramide liegen oder im Dreck, das ist am Ende irgendwie das Gleiche. Der Hebräerbrief greift das nochmal auf im Blick auf den hohen Priester. Das ist das höchste Amt, das die Juden haben in dieser Zeit. Der muss, wenn er fürs Volk opfert, immer auch für sich selber opfern. Jesus hat das nicht nötig. Und es muss alles ständig wiederholt werden und keiner von denen bleibt für immer. Sie wurden verhindert, heißt es da so nett, weil sie sterben mussten. Alle sterben. Stars werden ja heutigen Tags teilweise für unsterblich erklärt. Aber es trifft nicht zu. Auch das, was du dir von längst Verstorbenen alles noch ansehen und anhören kannst, ist nicht lebendig. Ob du jetzt begeistert bist von Goethe oder Roy Black oder was weiß ich wem, sie sind gestorben, alle. Aber Jesus sagt, ich lebe. Ich lebe für immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe den Schlüssel des Todes, des Totenreiches, der Totenwelt. Jesus ist Herr über alle, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das Wort Menschensohn ist in der Bibel zum Hoheitstitel geworden. Eben, es steht für den Weltenrichter. Aber der hat eine menschliche Gestalt. Gott liegt so sehr am Menschen, dass er selber ein Mensch geworden ist. Wir sind hier in der christlichen Gemeinde, da sind wir das gewöhnt zu hören. Ne? Aber völlig erfassen werden wir es wohl kaum. Er ist dieser wahre Hohenpriester, der für uns eingetreten ist. Jesus. Ein Hohenpriester mit Verständnis, weil er selber Versuchung erlebt hat, weil er weiß, wie das ist, wie sich das anfühlt. Und obwohl er nicht gesündigt hat, hat er das Gewicht der Sünde getragen. Der Sünde der Welt, selber zum Fluch geworden. Er weiß, was sie wirklich bedeutet. Er weiß auch, wie der Tod ist. Ich war tot. Er weiß, wie sich die Trauer anfühlt. Am Grab seines Freundes Lazarus hat er mitgeweint und war zutiefst erschüttert. Er kennt das. Er kennt die Enttäuschung. Er weiß, wie das ist, im Stich gelassen zu werden. Boshaft verraten. Ungebremstem Hass ausgeliefert zu sein. Und er kennt auch die Todesangst. So wie Menschen sie eben kennenlernen können. Und doch nochmal verstärkt, wirklich bis zum Anschlag. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Als der Johannes vor ihm zu Boden geht, da sagt er nicht, ich habe ja hier alle Hände voll zu tun, sondern er legt seine rechte Hand auf den Johannes. Komm, steh auf. Fürchte dich nicht. Wie genial. Dieser Gott kann einen Menschen mit einer menschlichen Hand berühren und aufrichten. Ja, und da geht es ja wohl drum. Er ist der Aufrichter der Gemeinde. Was sagt Johannes? Eine laute Stimme wie von einer Posaune. Da müssen wir nicht an den gemütlichen Posaunenchor vom Heimatverein denken, sondern um ein Alarmsignal. Mehr so, wie wenn der Nachbar mal wieder seine Alarmanlage nicht beruhigt kriegt. Oder wenn man den Rauchmelder in der Wohnung testet. Das hier ist ein wirklicher Weckruf. Und zwar eine Botschaft an die Gemeinde, an die sieben Gemeinden, an die Leute von Jesus. Es ist keine Warnung an die Welt, dass Gericht kommt und der Untergang und so weiter, sondern eine Botschaft für die Gemeinde. 7 Gemeinden, eine Vollzahl, gemeint sind letztlich alle. Diese 7 Gemeinden sind hier in 7 Behördenstädten ihrer Provinz und denen steht etwas bevor, nämlich Verfolgung. Christen wurden schon immer verfolgt. Die Apostel waren die Ersten, die eingesteckt haben. Das hat sie die ganze Zeit begleitet, auch den Johannes. Auch er kann sagen, ich habe da auch meinen Teil von und stecke da mit euch drin. Da sind wir in einem Boot. Das Besondere ist, dass es demnächst flächendeckend wird. Vorher war das mal hier und mal da und dann haben sich die aufgeregt und mal jene. Aber das wird eine systematische staatliche Verfolgung, die hier ansteht. Und damit verbindet sich zum Beispiel die Versuchung zum Aufgeben, resignieren. Einfach nur noch abtauchen, ich habe nichts damit zu tun. Für manche besteht die Versuchung zum Nachgeben. Da sind Leute mit Alternativlösungen, mit anderen Interpretationen vom Glauben. Leute, die von Jesus wegführen. Dem gilt es zu widerstehen. Da ist die Versuchung, die erste Liebe zu verlassen. Manche Leute denken dabei an so eine anfänglich jugendliche Begeisterung für Jesus und naja, das verflüchtigt sich normalerweise, oder? Es geht hier um die erste Liebe, dass einem Jesus das Ein und Alles ist. Dieser Jesus. Es gibt die Gefahr für manche Christen einer Selbsttäuschung zu erliegen. Und da kann man sich auch als Gemeinde gut zusammentun. Wir sind's doch, wir haben's doch, bei uns läuft's doch. Wir brauchen nichts und zu befürchten haben wir eh nichts. Jesus muss diese Leute ganz schön wachrütteln. Es besteht die Versuchung, lauwarm zu werden. So langweilig gleichgültig. Naja, es ist alles gut und schön, aber wer kann das alles immer so heiß essen, wie es gekocht wird? Die Gefahr, tödlich einzuschlafen, besteht. Auf, sagt Jesus. Bleibt nicht liegen und ja, kommt wieder in Wallung. Kommt wieder zu mir. Kommt zurück. Andernfalls habt ihr am Ende doch keinen Anteil an mir. Seid ihr nachher nicht dabei. Und das wäre das Einzige, was jemals wirklich schade ist. Vor seinen Augen, vor dieser Gestalt, die einen ja auch erstmal erschrecken kann, hat nichts Flüchtiges Bestand. Alles, was nur Schein ist, alles, was nur gelogen ist, alles, was nur vorgemacht und gespielt und getäuscht ist, das ist alles weg mit einem Schlag, wo er aufkreuzt. Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht der Loser, sondern auch da am Kreuz ist er der Sieger. Der Sieger über die Sünde, der Sieger über den Tod, gerade weil er sich in den Tod hineingibt. Er ist schon durch alles hindurchgegangen. Ich war tot und siehe, ich lebe. Und ich gehe mit dir hinein in jede Situation dieses Lebens, wo du rein musst. Ich gehe mit dir hinein auch in das Sterben und in den Tod. Ich nehme dich mit auf die andere Seite. Er richtet die Gemeinde neu aus. Jeden so, wie er es nötig hat und wie es für die einzelnen Gemeinden und auch für die einzelnen Geschwister passt. Und er spricht letzten Endes das Urteil über jeden. Und es sind die Glaubenden jetzt hier, die sich dessen klar sein sollen. Wir sind gemeint, du und ich. Es ist die Botschaft für die Gemeinden. Es ist die Botschaft für die sieben Engel der Gemeinden. Oh, naja, wie ist das? Muss Jesus eine Botschaft an einen Menschen diktieren, die eigentlich für Engel gedacht ist? Ich nehme an, eher nicht. Soll der Mensch, der in der Gemeinde verantwortlich ist, Engel heißt ja nichts anderes als Bote, soll der angesprochen sein? Gibt es in jeder Gemeinde einen, der verantwortlich ist für alles? Im Blick auf das restliche Neue Testament würde ich auch eher sagen, nein. Der Engel steht hier als Symbol für die Gemeinde. Das liegt mir als Deutung am nächsten. Letzten Endes sind wir eben jede und jeder für sich persönlich angesprochen und als Gemeinde miteinander dafür da, um auf Jesus zu hören. Sein Gericht ist kein Hinrichten, kein Fertigmachen, sondern wirklich ein Aufrichten. Es ließe sich noch vieles sagen, aber hier bleiben wir mal stehen. Jesus sagt, denkt dabei an mich, wenn ihr dieses Mahl feiert. Denkt auch daran, dass ich der Herr bin, dass ich Gott bin und wahrer Mensch. Und denkt daran, dass ich euch aufrichten und neu ausrichten will. Wir können ihm nicht genug danken. Wir können hier nur annehmen und empfangen. Der sanftmütige Jesus konnte ein Kind in die Arme nehmen und konnte sagen, schaut mal, das müsst ihr euch gefallen lassen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kommt gar nicht rein. Und das will er letzten Endes uns heute auch mit all dem zeigen. Ich lasse mal eine Zeit der Stille und des Schweigens und dann lese ich uns gleich die Einsetzungsworte zum Mahl des Herrn. Der Apostel Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Genauso auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr Jesus, wir danken dir für deine Einladung, die Einladung an deinen Tisch. Wir wollen uns davon bewegen lassen. Wir wollen sie von Herzen annehmen. Wir kommen zu dir mit unserer Schuld, die uns immer neu umstrickt und auch heute belastet, um deine Vergebung zu suchen, deinen Zuspruch. Wir kommen zu dir, um dich zu ehren, als den wahren Herrn, als unseren Erlöser, als den Retter für die Welt. Wir wollen an dich denken, uns vor dir neigen und dich anbeten. Gib uns Herzen, die jetzt ganz nah bei dir sind und deine Nähe erspüren können. Amen.